Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Politik, Fashion, Service, von allem was dabei in dieser Podcast-Ausgabe des Updates, in der wir innenpolitisch über den Streit in der CDU-CSU sprechen, über das Präsidiumstreffen der CDU und so viel schon mal vorweg. Unser Berlin-Korrespondent spricht wirklich von einer Schicksalswoche für entweder die Kanzlerin oder Innenminister Seehofer. Außenpolitisch geht es um die Türkei und warum die Deutsch-Türken so auf Erdogan stehen. Und außerdem reden wir darüber, was die Briten gegen Fast Fashion tun wollen. Also Kollektionen, die sich Woche für Woche ändern im Laden, Klamotten, die nur ein paar Mal getragen werden und dann schon im Müll landen. Die Modeindustrie ist ein riesen Umweltverschmutzer. Es gibt allerdings bereits Ideen, Mode möglichst schonend herzustellen. Zum Beispiel aus
Ananasfasern sind das große Ding und Bananenblattfasern.
Und Service bei uns? Naja, wir machen ein Experiment mit verstopftem Abfluss hier im Studio.
Es ist mega eklig.
Ich habe eine schöne Melange aus Klopapier gemacht, Butter und Haaren eben von Kolleginnen.
Und dann geht es noch ums Bewerben ohne Anschreiben. Die Deutsche Bahn will nur noch Lebenslauf und Zeugnisse von den Azubi-Bewerbern.
Also alles, was es einfacher macht, sich zu bewerben und sich möglichst schnell zu bewerben, das ist in dem Sinne dann auch gut.
Das alles in dieser Podcast-Folge des Updates vom 25. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Er hat seine Ziele erreicht, einen Präsidialstaat errichtet und Präsident ist er auch geblieben mit seiner Partei an der Spitze des türkischen Parlaments, Recep Tayyip Erdogan. Das Ganze erstmal bis 2023. Der Zuspruch der Wähler aus Deutschland ist sogar knapp höher als der aus der Türkei selber, mit etwa 65%, die für Erdogans AKP gestimmt haben. Was finden Deutsch-Türken an Erdogan so doll? Darüber sprechen wir mit Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Hallo.
Grüß dich, Ralf. Hallo.
Wir hören jetzt häufig, 2/3 der Deutsch-Türken haben Erdogan gewählt, 65%. Das stimmt ja nicht ganz, wenn man sich die Zahlen anschaut. Kannst du uns das kurz einordnen?
Gerne. Also wenn man zum Beispiel sich die genauen Zahlen wirklich anschaut, dann sieht man, dass ungefähr 1,4 Millionen Wahlberechtigte hier in Deutschland vorhanden sind. Und von diesen 1,4 Millionen Wahlberechtigten haben nur knapp 635.000 ihre Stimme abgegeben. Und von denen sind nur 2/3 für Erdogan. Das heißt, die andere Hälfte, die bis zu den 1,4 Millionen geht, die haben gar nicht gewählt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen muss man das alles in der Relation sehen.
Aus welchen Gründen auch immer? Also kannst du irgendwie einschätzen, warum in Deutschland die Wahlbeteiligung so gering war?
Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Der eine Faktor könnte zum Beispiel sein, dass es sie überhaupt gar nicht interessiert. Selbst wenn sie den türkischen Pass haben, dass sie sagen, ach, die Türkei ist das Land meiner Eltern, meiner Großeltern und mich interessiert die Politik von Erdogan überhaupt gar nicht. Ich mag den Typen gar nicht und mit der Opposition kann ich auch nichts anfangen und deswegen gehe ich gar nicht zur Wahl. Das kann eine Möglichkeit sein. Die zweite Möglichkeit kann aber sein, dass die meisten sagen, ich würde eigentlich gerne wählen gehen, traue mich aber nicht, denn wenn ich die Opposition wähle, vielleicht kriegt das irgendeiner in der Türkei mit. Und wenn ich dann in die Türkei einreisen will, kriege ich vielleicht Stress und werde unter Umständen verhaftet. Das könnten so zwei Faktoren sein, die eine Rolle dabei gespielt haben.
Was sagen die Zahlen? Wer hat Erdogan gewählt? Eher die Älteren oder eher die junge Generation?
Also ich glaube, es hat so eine Mischgeneration, die zweite und dritte Generation. Also ich gehöre zur zweiten Generation Gastarbeiterkindern. Ich bin Jahrgang 69 und das sind so die Leute, die jetzt hier mitten im Leben stehen in Deutschland. Die haben entweder einen festen Job oder haben sogar Unternehmen oder haben kleine mittelständische Betriebe. Und die Leute, die sind halt zur Wahl gegangen und eventuell sogar noch die, die etwas jünger sind, die jetzt gerade vielleicht studieren. Schüler würde ich eher nicht sagen, aber die jetzt vielleicht in der Ausbildung sind. Das sind alles die Wähler, die jetzt gerade zur Wahl gegangen sind. Und das ist auch die Klientel, die gerade Erdogan ansprechen möchte.
Jetzt war ja Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl. Warum haben die Wähler dann auch noch zusätzlich mehrheitlich die AKP gewählt, um Erdogan noch mehr zu stärken?
Eine andere Antwort kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie denken sich, Erdogan ist der einzige Machthaber, den es in der Türkei gibt. Also muss man auch seine Partei wählen. Dass man jetzt eigentlich auch strategisch hätte wählen können, was ja einige getan haben, die entweder nicht nur Erdogan, sondern vielleicht sogar den Oppositionsführer gewählt haben, aber dafür die HDP ins Parlament holen wollten. So haben die meisten strategisch gedacht. Diejenigen, die Erdogan gewählt haben, die wollten auch die AKP stärken und nichts anderes.
Was ist denn eigentlich mit so Themen wie Pressefreiheit, mit Menschenrechten? Ist das den Wählern, die dann wählen gegangen sind, egal?
Leider muss ich sagen, es könnte sein, dass es ihnen egal ist, Ralf. Denn ich habe so mitbekommen, dass die meisten eigentlich nur die Vorteile, die Erdogan in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten jetzt sozusagen gebracht hat, eigentlich nur im Fokus haben. Das heißt, Infrastruktur in der Türkei, Wohnungsbau ist nach oben gegangen, alles wurde gemacht und vor allen Dingen der Gesundheitssektor ist ganz, ganz wichtig gewesen für viele Türken in der Türkei. Krankenhäuser sind jetzt wieder normal besuchbar, das heißt, man muss nicht tagelang oder wochenlang auf einen Termin im Krankenhaus warten, sondern kann direkt hingehen. Und das sind eben Sachen, die viele Leute eher sehen und sehen eigentlich darüber hinweg, dass mal Pressefreiheit und Meinungsfreiheit eben hinter und hinten runterfallen.
Kannst du an den Zahlen sehen, wo in Deutschland der Zuspruch für Erdogan am größten war? Kann man das so genau aufdröseln?
Ja, das können wir aufdröseln, denn wir haben nämlich ganz verlässliche Zahlen bekommen. Also der größte Zuspruch ist interessanterweise natürlich wieder mal im Ruhrgebiet gewesen, da wo die höchste Population auch von Türkischstämmigen ist. In Essen haben ungefähr 76,2% für Erdogan gestimmt. Im Umkehrschluss natürlich nur knapp 13% für Muharrem İnce. Und den geringsten Zuspruch hat Recep Tayyip Erdogan in Berlin bekommen. Da ist er nämlich nur knapp 51% und Muharrem İnce hat dort 32%. Und auch in Berlin hat Selahattin Demirtas, der Präsidentschaftskandidat der prokurdischen HDP, mit 11,83% sehr gut abgeschnitten. Aber am meisten hat er in Hannover Stimmen bekommen. 16,12% sind dort für ihn zu verzeichnen.
Diese ganzen Verbesserungen in der Infrastruktur, im Gesundheitswesen, die du gerade angesprochen hast, das sind Veränderungen in der Türkei. Das heißt, die Menschen hier wählen für ihre Familien in der Heimat?
Absolut. Für sie ist es natürlich wichtig, dass wenn sie zum Beispiel in Urlaub gehen, dass sie auch ein gutes Gesundheitssystem haben sollten. Das heißt, wenn ihnen mal ein Unfall passiert, dass sie halt nicht tagelang irgendwie im Krankenhaus warten, sondern auch dort behandelt werden. Und natürlich ist es primär so, dass sie für ihre Freunde, Verwandten und Bekannten in der Türkei auch die AKP gewählt haben.
Aus welchen Gründen haben Deutsch-Türken Erdogan und die AKP gewählt? Erkan Arikan war das, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, mal vorformulieren mit dem Kulli. Sehr geehrte Damen und Herren. Ah, nee, blöd. Liebe Frau Schmidt. So, was jetzt? Hiermit bewerbe ich mich beim ZDF für die Moderation von Wetten, dass, falls ihr eine Neuauflage wagt. Und das jetzt gleich noch abtippen. Also Bewerbungsanschreiben formulieren, das gehört somit zu den schlimmsten Dingen, die ich je gemacht habe in meinem Leben. Ich leide tagelang, ich formuliere um, ich schiebe vor mir her. Es ist schrecklich, sich selbst so textlich verkaufen zu müssen. Großes Lob deshalb von mir an die Deutsche Bahn. Die macht nämlich jetzt kurzen Prozess und will das Bewerbungsanschreiben abschaffen für diejenigen, die sich auf eine Azubi-Stelle für das kommende Jahr bewerben wollen. Das heißt, übers Online-Portal einfach nur noch Lebenslauf und Zeugnisse hochladen und fertig. Verena von Kai, du hast dir das Ganze angeschaut. Wieso macht die Bahn das? Wegen mir? Wollen die mich?
Wer weiß. Also du kannst ja mal versuchen, dich da zu bewerben. Vielleicht wird es ja noch was mit der zweiten Karriere bei der Bahn. Hm. Die Deutsche Bahn hat aber tatsächlich Probleme, Nachwuchs zu finden. Sehr viele Stellen werden in den nächsten Jahren frei, weil einfach so viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen werden. Das ist abzusehen. Und in diesem Jahr müssen offenbar 19.000 Stellen besetzt werden. Davon sind 3.600 Azubis. Und genau auf die ist das nun zugeschnitten. Eben, wer sich im Herbst bei der Bahn bewerben will, für nächstes Jahr als Azubi, der muss eben nicht mehr das Anschreiben sich aus den Fingern saugen, sondern eben einfach die Sachen hochladen. Und die Deutsche Bahn begründet das damit, dass das Anschreiben gerade für Schüler eben schwierig zu formulieren sei. Und auch andere würden sich damit schwer tun, wie man merkt, ja du auch.
Ja, absolut. Aber ich kann es gerade bei Azubis noch mehr verstehen, weil sie haben eben auch noch nicht die Berufserfahrung. Über was sollen sie denn schreiben?
Ja, das stimmt.
Also ich habe in Mathe gesessen und in Erdkunde war ich auch ganz gut. Also könnte das für die Zukunft vielleicht auch Signalwirkung haben, andere Unternehmen auf den Zug aufspringen lassen, so wie das ja auch schon in anderen Ländern Standard ist.
Ja, also man kann schon sehen, dass sich das anscheinend ein bisschen weiter verbreitet. Ich habe darüber gesprochen mit Manuela Ebbes-Bahr von der Agentur Territory Embrace. Das ist eine Agentur, die auch viele deutsche DAX-Unternehmen in Sachen Personalmanagement berät. Mhm. Und sie sagt, das wird sicherlich auf jeden Fall zunehmen.
Aus meiner Sicht wird sich das auch in die Richtung mehr und mehr entwickeln. Weil wichtig ist, in Zeiten des demografischen Wandels oder gerade jetzt am Beispiel der Deutschen Bahn, die ja sehr, sehr viele Menschen als Arbeitgeber suchen, dort möglichst die Barrieren für eine Bewerbung zu senken. Also alles, was es einfacher macht, sich zu bewerben und sich möglichst schnell zu bewerben, haben, das ist in dem Sinne dann auch gut.
Genau, und dadurch, dass die Unternehmen mehr und mehr nach Mitarbeitern suchen, könnte das wirklich zunehmen, gerade wenn es um diese Nachwuchsstellen geht.
Haben die Personalabteilungen dadurch nicht auch weniger Arbeit? Also man hört ja immer, dass Personaler sowieso zuerst auf den Lebenslauf erstmal gucken und vom Anschreiben eher genervt sind und es gar nicht lesen, die ganzen Rechtschreibfehler und so, weil sie gar keine Zeit dafür haben.
Also das scheint tatsächlich so zu sein, dass erstmal der Lebenslauf angeguckt wird, weil sich Unternehmen damit schnell einen Überblick verschaffen können, was jemand schon gemacht hat, ob er überhaupt ins Unternehmen passt. Aber weniger Arbeit macht es anscheinend nicht. Also wenn man die Hürden, so wie sie es eben beschrieben hat, für eine Bewerbung immer niedriger schraubt. Weil am Anfang, wenn da immer weniger Informationen bei den Firmen landen, das sagt Oliver Maywirth von der Kienbaum-Gruppe, er berät Unternehmen, wie sie Nachwuchsstellen gut besetzen, das ist dann tatsächlich schwierig für die Firmen.
Mittlerweile gibt es ja auch Unternehmen und Stellenplattformen, die so eine klassische One-Click-Bewerbung möglich machen, wo ich gar keinen Lebenslauf mehr benötige, sondern einfach nur noch mein Interesse bekunde mit einem einfachen Satz zum Beispiel. Ich möchte bei Ihnen anfangen, weil ich glaube, ich bin der Richtige für die Position. Und dann wird es natürlich schwierig, weil dann entsteht der Aufwand, da hinterher zu sein und ein Profil zu erstellen. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch, je niedriger ich die Messlatte hänge, wenn das viele Unternehmen machen, dann habe ich natürlich letzten Endes auch Kandidaten, die womöglich sehr viele Eisen gleichzeitig im Feuer haben und gar nicht mehr genau wissen, auf welche Stelle habe ich mich da überhaupt beworben und warum habe ich mich da überhaupt beworben.
Genau, und dann hast du vielleicht wunderbar viele Bewerber, aber eben vielleicht auch viele, die sich nur beworben haben, weil es so einfach ist und nicht, weil sie denken, ach, ich bin besonders gut geeignet, ich möchte es gerne machen.
Das, was er gerade beschrieben hat, klingt für mich ein bisschen wie nach Kleinanzeigen. Ich habe Interesse, was ist der letzte Preis, weißt du, und das wird dann an 100 Leute geschickt. Also was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich eine Bewerbung schreibe? Also Lebenslauf auf jeden Fall super wichtig, aber Anschreiben ja oder nein?
Oliver Maywirth sagt, das Anschreiben spielt nach seiner Erfahrung immer noch eine große Rolle und wird auch sehr beachtet. Andererseits bieten aber auch viele große Unternehmen die Möglichkeit, sich online mit dem Lebenslauf vorzustellen. Und deshalb rät Oliver Maywirth wirklich, dass man einfach guckt, wie die Situation ist.
Wenn ich mir als Kandidat nicht sicher bin, würde ich im Zweifel immer erstmal ein Anschreiben mitschicken oder eben vorher in der Personalabteilung anrufen und fragen, welche Form der Bewerbung denn überhaupt gewünscht ist. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Genau. Und wenn du anrufst, dann zeigst du ja auch Engagement und die Personalabteilung hatte dich dann schon mal am Telefon. Das schadet in der Regel auch nicht.
Die Deutsche Bahn schafft das Anschreiben in Bewerbungen ab für ihre Azubis im Herbst, weil sie so dringend Bewerber brauchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Merkt euch das hier.
Ich habe von Anfang an gesagt, man stellt der CDU Deutschlands keine Ultimaten. Niemand.
Niemand stellt der CDU Ultimaten. Das klingt nach dem Paten, ist aber Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident in NRW. Und die Warnung geht in Richtung der CSU. Und Armin Laschet geht sogar noch weiter und er sagt, seine Partei, die CDU, die kann ja auch ohne Probleme schnell einen Landesverband in Bayern gründen. Nachdem die CSU ja vor ein paar Tagen mal da angedeutet hatte, man könne sich ja bundesweit als Partei aufstellen. Das klingt alles nicht nach friedlichen Tönen da momentan. Heute hat sich das CDU-Präsidium getroffen, über den Zoff mit der CSU diskutiert. Was dabei rausgekommen ist, weiß Stefan Detjen aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Stefan, das Ergebnis ist, die Regierung hält erstmal, oder?
Naja, Stand jetzt hält sie. Aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin da wirklich etwas ratlos.
Die CDU-Generalsekretärin AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat heute schon gesagt, nein, die CDU wird sich natürlich nicht nach Bayern ausdehnen. Das steht also schon mal so halbwegs fest. Aber wie soll denn jetzt dieser Konflikt beigelegt werden?
Naja, es wird eben nochmal einen Versuch geben, da in der Sache irgendwie zusammenzukommen. Wolfgang Schäuble hat in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel am Wochenende gesagt, da muss irgendetwas passieren, dass beiden Seiten, und er hat es dann bezogen auf Merkel und Seehofer, die Gesichtswahrung erlaubt. Das zeigt schon, wie man auch an solchen Stellen, bei solchen Figuren wie Schäuble, das als einen höchstpersönlichen Konflikt sieht. Selbst wenn es dazu käme, dass Angela Merkel sich am Montag nach dem EU-Gipfel entscheidet, Horst Seehofer aus dem Kabinett zu entlassen, wenn er dann nach einem Gipfel einseitig Zurückweisungen an der Grenze entscheidet. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass es dann wirklich zur bundesweiten Ausdehnung von CDU und CSU kommen würde. Da sprechen viele Argumente dagegen. Nicht zuletzt, dass die CSU außerhalb Bayerns den Kern ihrer Identität eigentlich verlieren würde. Ich könnte mir da eher andere Dinge vorstellen, die dann da passieren würden. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich zu diesem Szenario kommt. Man darf eines nicht vergessen und daraus leiten sich dann auch nochmal Überlegungen ab. Es geht vielen in der CSU gar nicht so sehr um die Sache. Es geht vielen, das muss man schon klar sehen, geht es um Angela Merkel. Angela Merkel und alles, wofür sie steht, was sich an ihre Figur, an ihre Person knüpft. Und es gibt jedenfalls etliche in der CSU, die meinen, wenn Angela Merkel von der Bühne abtreten würde, dann wären unsere Probleme gelöst. Dann könnten wir sozusagen befreiten Wahlkampf in Bayern machen und auch beherzt gegen die AfD auftreten.
Aber das CDU-Präsidium hat sich schon geschlossen hinter Merkel gestellt, auch hinter ihre Flüchtlingspolitik. Also das klingt wenig nach Verhandlungsmasse.
Das ist richtig. Ich frage mich nur sozusagen diese Spekulation, die ich jetzt anstelle. Was passiert, wenn es wirklich so weit kommt, dass Angela Merkel ohne die von der CSU so apodiktisch eingeforderten Ergebnisse vom EU-Gipfel zurückkommt? Sie hat ja schon angekündigt am letzten Wochenende, dass man auch nach dem Gipfel jetzt Ende dieser Woche natürlich noch weiterreden müsse. Also das, was da als Hürde gelegt wurde von Seiten der CSU, das wird nicht erfüllt werden. Und wenn Horst Seehofer dann wirklich konsequent sein will, dann müsste er eigentlich diesen Schritt tun, den er angekündigt hat, gegen die ausdrückliche Weisung, gegen die Richtlinienkompetenz Angela Merkels verstoßen und Zurückweisungen an der Grenze anordnen. Auch Wolfgang Schäuble hat in diesem Interview, auf das ich mich beziehe, nochmal deutlich gesagt, dann hätte Angela Merkel keine Bedenkzeit. Sie müsste handeln, sie müsste ihn sofort entlassen. Aber er hat gleichzeitig hinzugefügt, dazu wird es nicht kommen. Irgendwie wird man wie im Chicken Game, in dem Film von James Dean, wo die beiden Autos auf den Abgrund zurasen, irgendwie wird man da noch versuchen rauszuspringen. Und ich glaube, eines der Szenarien, das darf man nicht vergessen, könnte sein, dass auch in der CDU nochmal eine Stimmung aufkommt und Menschen, Wolfgang Schäuble könnte da eine Rolle spielen, auf die Kanzlerin zugehen und sagen, Angela Merkel, du musst beidrehen und bis hin zur Konsequenz, bevor wir jetzt hier eine über 70 Jahre gewachsene Parteienlandschaft der Bundesrepublik, in deren Mitte diese Fraktionsgemeinschaft, dieses Bündnis von CDU und CSU steht, bevor wir das pulverisieren, bevor wir diesen historischen Bruch vollziehen, musst du von der Bühne abtreten. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass auch das noch eintreten wird. Und zwar eben doch aus der CDU heraus auch.
Stefan Detjen aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin. Da hat sich heute das CDU-Präsidium getroffen, um über den Zoff mit der CSU zu sprechen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh ja, ich habe mich sehr geärgert. Gerade ein sauteures T-Shirt gekauft aus einem sehr feinen Stoff. Baumwollstoff, aber ganz dünn gewebt. Ich hatte es genau einmal an, habe es dann einmal gewaschen und beim zweiten Mal tragen war es voller Löcher. Also unter den Armen voller Löcher, einfach aufgerissen, unter beiden Armen und vorne auch zwei, drei Löcher. Also es geht wirklich viel zu schnell. Wir shoppen was, wir tragen es ein paar Mal und dann wird es vielleicht schon weggeschmissen. Oder wir schreiben eine Mail und sagen, das habe ich nämlich dann gemacht, nehmt dieses T-Shirt zurück, da war irgendwas kaputt. Das Ganze nennt sich Fast Fashion. Super schnell, super billig produziert, dann in rauen Mengen auf den Markt gebracht. Immer und immer wieder neue Kollektionen. Das ist natürlich alles nicht neu. Jetzt will aber das britische Parlament dagegen vorgehen. Sie wollen prüfen lassen, welche Schäden Fast Fashion verursacht. Sandra Pfister ist für uns in London. Sandra, wie genau soll denn diese Prüfung stattfinden?
Ja, ab sofort können alle, die was zum Thema zu sagen haben, Eingaben machen, wie das so schön heißt. Also im Grunde genommen das, was du gemacht hast, Mails schicken. Da werden sich mit Sicherheit die Gewerkschaften zu Wort melden, Umweltverbände, aber auch die Modeindustrie selbst, um zu sagen, schaut mal, was wir hier schon alles besser gemacht haben. Aber auch ganz normale Briten dürfen schreiben. Also jeder, der glaubt, was zu sagen zu haben, um an 3. September, unmittelbar nach der Sommerpause. Da lesen dann die Abgeordneten im Umweltausschuss das und beraten weiter darüber. Es hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an, aber die Vorsitzende des Umweltausschusses, die will tatsächlich die Modeindustrie umkrempeln. Sie spricht von Remodel the Industry.
Okay, aber umkrempeln, Modeindustrie, das klingt sehr, sehr ambitioniert. Lass uns mal über die Eckdaten sprechen. Die US-Designerin Eileen Fischer, die hat die Modeindustrie den zweitgrößten Umweltverschmutzer der Welt hinter der Ölindustrie genannt. Das klingt nach einem sehr heftigen Vorwurf.
Ja, ist aber nicht übertrieben. Die Textilindustrie, die ruiniert die Umwelt wirklich wie kaum eine andere Branche. Warum? Was ist so dreckig an Mode? Du hast es schon gesagt, Klamotten sind oft inzwischen sowas wie Wegwerfartikel. Das ist insofern tragisch, weil die Textilindustrie so viele Ressourcen frisst. Unmengen an Wasser, an Energie und Chemikalien kommen da zum Einsatz. Es ist schon oft gefallen, der Baumwollanbau für ein einziges T-Shirt, der verschlingt bis zu 2000 Liter Wasser. Und T-Shirts sind im Grunde getränkt mit Pestiziden. Pestiziden und mit Insektenvernichtungsmitteln. Und die Kunststoffe, aus denen Sportklamotten oft gemacht sind, die sind auch nicht besser, denn so ein T-Shirt, das verrottet erst nach 500 Jahren.
Ist ja aus Erdöl im Prinzip. Was wären denn die Alternativen?
Eine Alternative wäre, sagen zumindest viele Experten, wieder Wolle tragen, interessanterweise. Ein Wollwestchen, das wird in Zukunft so teuer und so wertvoll, dass man es hegt und pflegt und seinen Kindern vererbt. Wolle ist ein Naturprodukt, es gibt auch keine Mikrofasern ab, die die Umwelt belasten könnten. Das ist die eine Richtung. Die viel größere Entwicklung geht in Richtung Fruchtfasern. Ananasfasern sind das große Ding und Bananenblattfasern. Es geht immer um die Blätter, die werden eh Abfall, wenn die Frucht geerntet wird. Bei den Bananenblattfasern kommt wohl eher sowas Seidiges raus, so ein Gewebe. Und bei den Ananasblättern eher sowas Ledriges, also wie so eine Art Lederersatz. Es gibt auch interessante neue Patente, die in Richtung neue Sportkleidung gehen könnten. Eine Firma hier aus dem Königreich, die schafft es anscheinend, Seide so zu präparieren mit Proteinen, dass sie Wasser oder auch Schweiß ableitet. Dann müssten weniger Kunststoffe verwendet werden und weniger Baumwolle. Insgesamt allerdings muss man sagen, sind zur Baumwolle noch nicht so viele Alternativen in Sicht.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die zum Teil wirklich schwierigen Arbeitsbedingungen auch gesprochen, die so günstig produzierte Mode mit sich bringt. Das bedeutet ja am Ende, es liegt wirklich auch ganz viel an uns, an denjenigen, die die Klamotten kaufen.
Ja, es ist wie immer die Quintessenz. Weniger wegschmeißen, Sachen länger tragen, Klamotten weitergeben oder aber auch ausleihen. Es gibt ein ganz gutes Beispiel in Sachen Weitergeben, ist Patagonia Vorreiter, dieser Outdoor-Klamottenhersteller. Es gilt als gutes Konzept, was die machen. Die haben eine Website, die heißt Worn Wear. Also man bringt seine alten Klamotten in den Laden zurück und dafür kriegt man Geld gutgeschrieben. Und die schreddern die dann nicht, sondern die reinigen die und dann werden die Kleider wieder aufbereitet und über diese Plattform Worn Wear wieder weiterverkauft, natürlich viel günstiger als neu. Oder Kleidersharing, das beginnt gerade in den USA im Luxusbereich, Kleider ausleihen für ein paar Tage oder Wochen, statt sie zu kaufen. Es ist tatsächlich im Moment noch eine relativ elitäre Veranstaltung, aber es könnte ein Weg sein, Klamotten auf Zeit ausleihen, nicht mehr besitzen. Aber es setzt wie immer voraus, dass wir Verbraucher uns umstellen.
Nochmal zurück zum Fast Fashion zu Großbritannien. Braucht es denn für diese Einsicht eine genaue Prüfung des britischen Parlaments? Spannender wäre ja tatsächlich jetzt auch über Konsequenzen nachzudenken schon, oder nicht?
Ja, finde ich auch. Die Fakten liegen nämlich längst auf dem Tisch. Es ist die Frage, welchen Druck die Abgeordneten dann hinterher auf die Modeindustrie ausüben wollen. Die Untersuchung, die könnte am Ende, glaube ich, ein Feigenblatt sein nach dem Motto, schön, dass wir das mal untersucht haben, aber jetzt kommt es in die Schublade.
Sandra Pfister in London über ambitionierte Vorhaben in Großbritannien in Sachen Fast Fashion. Da will man jetzt erstmal prüfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Flüchtlinge sterben auf dem Mittelmeer. Nach wie vor sind die Zahlen hoch. Flüchtlinge sterben aber auch auf dem Weg zur Mittelmeerküste. Denn viele von ihnen müssen vorher durch die Wüste, um dann auf ein Flüchtlingsboot zu kommen. Und der Weg durch die Wüste, der könnte sogar noch gefährlicher sein als der anschließende Weg über das Meer, das sagen Experten. Umso krasser sind die Meldungen, die uns heute erreicht haben, dass Algerien offenbar viele Migranten, die es bis dorthin geschafft hatten, zurück in die Sahara bringt und dort aussetzt. Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist an dieser Meldung dran?
Ja, das schreibt zumindest die Nachrichtenagentur AP. Mehr als 13.000 Flüchtlinge hat Algerien demnach ohne Wasser und Essen in der Sahara ausgesetzt, seit letztem Sommer, an der Grenze zum südlichen Nachbarland Niger und manchmal auch an der Grenze zu Mali.
Woher weiß die Nachrichtenagentur das?
Ja, die hat mit Augenzeugen gesprochen, sagt sie. Mehr als 2 Dutzend Flüchtlinge, die das mitgemacht haben, die haben berichtet, dass sie in offenen Lastwagen stundenlang durch die Wüste gefahren wurden Richtung Süden. Dann wurden sie plötzlich ausgesetzt. Sie mussten dann stundenlang laufen bis zu den nächsten kleinen Orten im Nachbarland, also dann hinter der Grenze, die dann mit den Flüchtlingen völlig überfordert sind. Schwangere und Kinder sollen dabei gewesen sein, bei Temperaturen weit über 40 Grad. Mobiltelefone, Geld mussten die Menschen vorher abgeben. Und nicht alle sollen diese Orientierung behalten haben, die sie brauchten. Viele Flüchtlinge sollen auch tagelang durch die Wüste geirrt sein. Und fast alle Befragten haben gesagt, sie hätten gesehen, wie Menschen in der Sahara zusammengebrochen seien. Die hätten sie dann nicht mehr wiedergesehen. Andere berichten auch direkt von Toten. Es gibt auch Videos, da sind hunderte Menschen zu sehen, die aus Lastwagen aussteigen und dann durch die Wüste stolpern.
Und das sind Menschen, die es schon vorher durch die Wüste geschafft hatten, in die andere Richtung. Die kommen dann nach Algerien, wollen in Richtung Mittelmeer und sie werden dann wieder in die Wüste zurückgeschickt.
So sieht's aus, genau. Also es ist eine riesige Sandwüste, wo das passiert, die Tenere-Wüste, es ist ein Teil der Sahara. Und durch diese Wüste, da versuchen auch Schleuser, die Flüchtlinge von Süden nach Norden zu lotsen. Und das hat letztes Jahr schon für Aufsehen gesorgt, weil nämlich schon auf dem Weg Weg nach Norden offenbar viele Menschen gestorben sind. Das haben damals auch Mitarbeiter der Internationalen Organisation für Flüchtlinge, IOM, gesagt. Die arbeitet für die Vereinten Nationen.
Migranten sagen uns, die Wüste ist ein viel größerer Friedhof als das Mittelmeer.
In 2016, 5000 people lost their life in the Mediterranean.
2016 starben 5000 Menschen im Mittelmeer. Es wird geschätzt, dass es in der Wüste dreimal so viele Tote gab.
It is estimated that three times higher in the desert.
Ja, das Problem ist, es gibt keine genauen Zahlen. Du hinterlässt halt kaum Spuren, wenn du in der Sahara umkommst. Also weder für die Menschen, die Richtung Norden unterwegs sind, noch für die Menschen, die Algerien jetzt wieder zurückschickt, weiß man genau, wie viele das sind.
Und dieses Zurückschicken, das verstößt eindeutig gegen Menschenrechte. Was sagt Algerien dazu?
Ja, Algerien sagt, dass es Migranten nicht misshandelt. Das sei alles eine bösartige Kampagne, heißt es nur. Und zur Abschiebung veröffentlicht das Land ohnehin keine Zahlen. Aber der Druck, der kommt nicht nur aus Algerien, der kommt auch von der Europäischen Union. Die will ja, dass Migranten von der Reise über das Mittelmeer abgehalten werden. Und Algerien greift da jetzt offenbar seit Monaten ziemlich fest durch. Die Internationale Organisation für Migration, die IOM, die ist ja in dieser Region aktiv und die sagt, dass rund 11.000 Flüchtlinge zu Fuß von Algerien nach Niger gekommen sind. Dazu nochmal 2.000 nach Mali. Also wie viele Flüchtlinge in der Sandwüste gestorben sind, das ist nicht bekannt. Aber da kommt offenbar diese Zahl, 13.000 abgeschobene Flüchtlinge aus Algerien her. Die IOM, die sagt jetzt nicht, dass das abgeschobene Flüchtlinge sind, dass Algerien das gemacht hat, aber trotzdem diese Wanderbewegung Richtung Süden, die ist schon ziemlich seltsam.
Ja, also sie werden ausgesetzt in der Sahara. Sie schaffen es zum Teil dann wieder in irgendwelche Dörfer nach vielleicht tagelangen Fußmärschen. Mhm. Was passiert mit den Leuten, wenn die in den kleinen Ortschaften in Niger ankommen? Wie geht's für die weiter?
Da haben die zwei Möglichkeiten. Also entweder sie lassen sich registrieren und wenn diese IOM dann genügend Busse organisiert hat, dann werden die abgeholt, in ein Transitzentrum gebracht. Später geht's dann von da zurück in ihre Heimatländer, oft auch mit Flügen. Oder sie versuchen es nochmal durch die Wüste. Es fahren immer wieder Lastwagen nach Algerien. Da versuchen auch viele irgendwie wieder illegal mitzufahren. Also das ist völlig verrückt. Das ist ein Hin und Her. Manchmal begegnen sich da sogar Flüchtlinge. Die einen auf dem Weg zurück, die anderen auf dem Weg Richtung Europa.
Algerien hat wohl tausende Menschen in der Wüste aussetzen lassen, sagen Augenzeugen, ohne Wasser oder Essen. Klaus Jansen war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Handwerker in Deutschland sind ausgebucht. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Oft haben sie für Wochen keine freien Termine mehr. Die Bundesbürger müssen sich darauf einstellen, noch länger auf einen Handwerker warten zu müssen. Das Problem wird sich verschärfen, sagt auch Hans-Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Es gibt einfach zu viel Arbeit für die und zu wenig Nachwuchs in der Branche. Und wir wollen natürlich vorbereitet sein. Wir wollen auch selbst anpacken. Und deshalb hat sich unser Reporter Christian Schmidt heute einem kleineren, dennoch schlimmen Problem angenommen. Abflussverstopfung. Bevor wir also 14 Tage auf einen Klempner warten, was können wir tun, Christian?
Ich habe keinen blassen Schimmer, aber wir können es ausprobieren und ich vermute, es wird zischen und stinken. Das Internet ist zumindest voll von Problembeschreibungen, aber auch Lösungen und drei werden wir heute ausprobieren.
So, und du hast eine Menge mitgebracht, was denn alles?
Ja, einmal einen schönen Rohrreiniger hier natürlich, dieses Granulat aus fieser Chemie. Mhm. Dann den guten alten Pömpel hier, dieses Gummiding da mit roter Gummikappe. Als Alternative eine Drahtspirale und Essig und Backpulver.
Und der Versuchsaufbau hier ist, das sind so kleine Rohrstückchen, die du mitgebracht hast, ja, also genau. Abgeschnittene Rohre. Da ist ordentlich Verstopfung drin. Was ist da drin? Haare?
Es ist mega eklig. Ich habe eine schöne Melange aus Klopapier gemacht, Butter und Haaren eben von Kolleginnen zusammengerührt, hier in drei Rohrteilstücke reingepopelt. Da würde ich sagen, schütten wir zuerst mal Haushaltstipp Nummer 1 rein aus dem Internet. Essig und Backpulver. Einmal hier Essig rein und Backpulver drauf.
Ah ja.
Na?
Das zischt schon ein bisschen.
Ja, zischt, aber es man muss sagen, wenn man reinguckt, es passiert nicht viel. So krass ist halt Kohlenstoffdioxid dann irgendwie auch nicht am Ende. Ne? Die Hauptleistung, die unsere Essig-Backpulver-Mischung da bringt, ist, dass es blubbert. Mehr passiert eigentlich nicht. Dieses Blubbern, das kann bei kleineren Verstopfungen schon helfen, dass sich was löst. Dann kommt auch noch der Essig mit dran, löst zum Beispiel dann Seifenreste. Probieren kann man das, es macht vor allem nichts kaputt.
Das heißt, mit den anderen Sachen kann man tatsächlich was kaputt machen, die du jetzt
ja
mitgebracht
schon.
Hast?
Ausgerechnet mit dem Rohrreiniger auch. Ich habe hier so Granulat. Also wenn man da zu viel reinschütten würde, dann kann es sein, dass sich so ein riesiger, fetter, steinharter Klumpen bildet. Den kriegst du ohne professionelle Hilfe nicht mehr aus dem Rohr raus. Hast du verloren. Mhm. Also deshalb hier so dosieren, wie es draufsteht. 50 Gramm. Machen wir rein. Und dann muss warmes Wasser hinterher, ein Schlückchen.
Wow. Und da kommt eine richtige Wolke nach oben.
Ekelhaft, also
Verdunstungswolke.
Ne?
Riecht das?
Na, geh mal nicht so nah dran. Das ist schon krasses Zeug. Das löst Haare und Fett und auch andere organische Sachen einfach auf. Es wird auch richtig heiß tatsächlich, dieses Blubbern. Das Wasser drumherum wird über 80 Grad heiß. Finde ich auch ein bisschen spooky, hast du ja gerade gemerkt. Und die Umwelt findet das auch nicht ganz so cool. Besser wäre es halt, wenn man das mit mechanischen Gerätschaften machen könnte.
So wie den guten alten Pömpel, den wir hier jetzt gerade nicht ausprobieren können.
Ja, das ist dieser hier. Das Problem bei dem Ding insgesamt ist nur, du kannst Glück oder Pech haben. Vielleicht löst du die Verstopfung, wenn sie nicht so fest sitzt. Vielleicht schiebst du es aber auch einfach immer nur vor und zurück, vor und zurück. Und es passiert nichts. Und dann ist das hier vielleicht geiler.
So, und das kenne ich aus meinem Zivildienst. Da hatten wir das in 14 Metern Länge, so eine Spirale. Ja. Da mussten wir durch Stockwerke durch und hatten eine Maschine, die die gedreht hat.
Das ist geil. Es gibt die aber auch in klein. Ich habe meine aus dem 1-Euro-Shop. Ja. Ist einfach ein langer, flexibler Draht als Spirale. Das heißt, du kannst das in den Abfluss oben einführen und dann am anderen Ende ist so eine Kurbel. Ja. Da drehst du und im Idealfall kriegst du damit den ganzen Schmodder raus.
Probier mal aus. Rein ins Rohr, drehen.
Und dann schön in die Buttermischung rein. Es fühlt sich weich an. Ich drehe und es geht voran. Also theoretisch, es funktioniert insgesamt ganz gut. Kleiner Warnhinweis, nur im Abfluss. Kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen. Ich habe dieses Ding nämlich mal in den Ablauf von meiner Spülmaschine reingedreht, als die verstopft war. Und plötzlich hat sich dann das andere Ende vom Draht um den Motorblock gewickelt, ist gerissen. Und die Spülmaschine war komplett im Arsch. Also Drahtspirale nur da, wo nichts kaputt gehen kann. Dann kann man noch mit dem Essigbackpulver nachspülen. Und als letzte Möglichkeit würde ich sagen, den Rohrreiniger. Am besten flüssig gibt's auch. Nicht das Granulat. Da kann auch nichts passieren, wenn man zu viel reingeschüttet hat.
Ihr Serviceradio, Deutschlandfunk Nova. Wir haben den Test gemacht. Wie kriegt man verstopfte Rohre wieder frei? Hintergrund ist, dass wir in Zukunft wohl etwas länger oder noch länger auf Handwerkertermine warten müssen. Es gibt da Nachwuchs. Probleme. Und das war
die Sendung für heute.
Das war das Update in Deutschlandfunk Nova. Euch einen schönen Abend. Verena von Kaltz war mit dabei.
Tschö.
Mein Name ist Ralf Günther. Bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.